toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Advantage-HörerInnen. Es ist kurz nach 9 am Montagmorgen. Die neue Woche hat begonnen. Für mich ist die alte noch gar nicht geendet. Es war eine lange Nacht nach dem Auftakt von Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini. Ihr werdet das alle mitbekommen haben. Nach einem ausufernd langen ersten Satz, der 79 Minuten auf sehr hohem Niveau mit sich brachte, musste Matteo Berrettini zum Unwohlsein der fast 7000 Tifosi aufgeben. Schwere Verletzung wohl an den Bauchmuskeln. Der wird heute am Montag, hat er in der Pressekonferenz gesagt, Scans absolvieren, um zu gucken, ob er am Dienstag antreten kann gegen Hubert Hurkacz. Ansonsten steht zum Glück aus italienischer Sicht Jannik Sinner bereit als erster Alternate. Es wäre auch zu schade, diese Heimatmosphäre nicht mehr spüren zu können. Das war schon krasse Vibes gestern. In der Arena kann ich euch sagen, da hatte ich auch mal kurze Zeit auf jeden Fall Gänsehaut und die bekomme ich aus sportlicher Sicht nicht mehr allzu oft. Also das hat auf jeden Fall schon Eindruck gemacht. Der erste Satz hat auch Eindruck gemacht. Alex Zverev, 71%, erste Aufschlagquote, 10 Asse, 4 Breakchancen, war eigentlich den ganzen Satz näher dran, Matteo Berrettini zu breaken und musste dann doch zwei Matchbälle abwehren, einen mit zweiten Kickaufschlag, wo Berrettini mit seiner Rückhand einen Fehler machte, einer mit einem Ass, den man auch hätte challengen können, hat Berrettini aber nicht gemacht und dann im Tiebreak war es dann seinerseits Zverev mit dem dritten Satzball zum 9-7. Und 5 Minuten später war der Hokuspokus vorbei, Berrettini unter Tränen am Netz, umarmt von Zverev, der versucht hat zu trösten, wo man nichts trösten kann. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Am Dienstag, heute spielt die Djokovic-Gruppe, am Dienstag spielt Zverev dann gegen Medvedev, gegen den er die letzten 4 Spiele verloren hat, vor Wochenfrist sogar 2-6, 2-6 in Paris. Ihr wisst das, er gab an, müde zu sein, soll jetzt nicht mehr so müde sein, ihr könnt das auch mal nachlesen. Heute sind 2 Texte erschienen oder erscheinen 2 Texte, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, auf ntv.de und spox.com über Alex Zverev von mir. Und was ganz Besonderes war, dass er nach dem Match nicht direkt zur Pressekonferenz oder zum Essen gegangen ist, sondern zurück auf den Center Court und da nochmal 20 Minuten trainiert hat. Und ich habe ihn gefragt, warum er das denn getan hat. So, jetzt gibt es ein paar technische Probleme mit der Datei von Alexander Zverevs Pressekonferenz. Die bekomme ich auch gerade kurzfristig nicht gelöst. Deshalb lese ich euch einfach mal die Antwort aus Zverevs Pressekonferenz vor, als ich ihn gefragt habe zum Thema Training am Ende. Und er sagte ganz klar, der Center Court ist extrem viel schneller als die Trainingsplätze und ich habe bislang noch nicht so viel darauf trainieren können. Deswegen wollte ich einfach noch ein bisschen mehr meinen Rhythmus finden. Deswegen habe ich mit Micha noch ein paar Bälle geschlagen. Wobei man ganz klar sagen muss, dass das auch nicht jeder Spieler macht, um diese Uhrzeit einfach nochmal auf den Platz zu gehen. Das zeigt auch nochmal, dass er da Kraftreserven hat und dass er brutalen Ehrgeiz hat und über einen brutalen Ehrgeiz verfügt. Für mich war es eine lange Nacht. Ich habe, um ehrlich zu sein, 2 Texte geschrieben. Ich habe eigentlich gar nicht geschlafen oder nur kaum geschlafen. Ich habe aber trotzdem noch einen Schmankerl für euch und gestern schon vorgearbeitet und habe mit Ubaldo gesprochen. Ubaldo, den italienischen Journalisten, 72 Jahre alt, von Ubi Tennis. Ihr werdet ihn alle kennen durch seine berühmten viralen Videos, wie er auf einer Australian Open Pressekonferenz bei Rafael Nadal mal eingenickt ist oder aber als Novak Djokovic zu ihm dieses berühmte Not Too Bad ausgesprochen hat. Ich habe mit ihm 20 Minuten gesprochen über das italienische Tennis, über 9 Top-100-Spieler, über den italienischen Verband, über die ATP-Finals in Turin und wie Tennis und das Turnier in Italien gesehen werden. Jetzt direkt im Anschluss viel Spaß damit und wir hören uns wieder am Dienstagmorgen oder heute Abend, je nachdem, wann ich dazu komme, mit der täglichen Sonderfolge von den ATP-Finals. In Turin, vielen Dank für eure Unterstützung und einen schönen Tag.
So finally I'm sitting here with one of the most well-known journalists worldwide, Ubaldo Scanagatta. I hope my German pronunciation was okay. Welcome to the show.
Scanagatta and inubitennis.com is my website. La Nazione in Florence is my newspaper, which I've been covering for more than 160 Grand Slam events, which means 48 Wimbledon in a row, then 47 Roland Garros in a row, and the rest are between US Open and Australian Open.
What was your first Grand Slam tournament and in which year was it?
It was 1974, Wimbledon, and it was Connors beating very easily Ken Rosewall, who was already quite old, because in 74, I mean, he was already more, you know, almost 40 years old. And Connors won very easily. And then the next year, 75, it was Connors losing to Arthur Ashe. That was a big upset. And I have many weaknesses, but I have a good memory. And if you would ask me, any year, you say one year, I tell you which was the final and won it. Any year from 68 until today.
ATP final, ATP final, Wimbledon, you mean?
Wimbledon,
okay, then we will test it and I will check it afterwards.
Okay.
From which year, you said? From
68 till this year.
Okay, then I say, let's say 77.
77, it is Borg. It's one of the five Wimbledon won by Borg, won in 76 versus Nastasi, then 77 was versus Connors, 78 again, and then 79 goes on in 1980 is the famous final with McEnroe.
So you can play journalist now, go on your smartphone and check it, and I will check it, but I'm quite sure it's right. Ubaldo mentioned himself since 2008, Ubi Tennis, I think,
yes,
is the homepage, but you're covering tennis since the 60s, and maybe you are one of the best guys to speak about this particular tournament this year in 2021. It's the first time the ATP Finals are here in Italy, in Torino, and I think it's a good time if you're covering tennis like me from Germany. You just noticed the last years how good, for example, the men's play in Italy, like we have 9 players at the moment in the top 100.
Correct.
So it seems like the perfect time for a 5-year space to host a tournament here. Is the Italian Federation, did they something really good the last 10 years that it came all together now in the last years?
Well, first of all, I must say that we are a bit lucky because when in April 2019 it was decided that Torino was going to be the host city of the ATP Finals, beating big competition, because there was London, Singapore, Tokyo and Manchester, and before there were almost 40 cities. Well, the best player from Italy was Fabio Fognini, who had not won yet the Master 1000. He won in Monte Carlo exactly that week, and he beating Rafa Nadal in the semifinal. But Mr. Matteo Berrettini was number 55, and Mr. Jannik Sinner was more than 350, and Musetti, who had won the juniors in Australia, was around 700. So at that time, we didn't expect at all that we would have had 9 players in the top 100, that Berrettini would have made the same year in November top 10 and for the first time after many, many years, played the finals, the ATP finals in London. The last one who had played the finals in the ATP finals was Corrado Barazzutti in 78 at the Madison Square Garden, and he didn't want a match. He played Gottfried, Ramirez and Dips, and I was there.
So a good, a huge thing for Italy. So do you think the Italian Federation, did they change something? Like, for example, in German football, when they did a disaster in 2000, they changed the system, and 10 years, 12 years later, it played out well for the World Cup in 2014. Was there some kind of change in the Italian Federation with coaches, that some kind of this good new players came up?
To be honest, the Italian Federation has been very much criticized with this president, who is the president since the year 2000, because at the beginning of the first 10 years of his mandate, of his, there were players helped by the Federation and players helped by private teams, and there was not partnership. I mean, they were almost fighting, one group, the private teams against the others. Then finally, 10 years ago, the Federation understood that it was much better to help the private teams and to give some incentives, to say, look, if you will have these results, we will help you financially. And so the private team, like the private initiative, was working much better than the public initiative, the state initiative. So, Berrettini has been, since he was 11 years old with Vincenzo Santopadre, his coach. Sinner, who is now 20 years old, he went when he was 13 to work with Piatti. Musetti has been working with Tartarini since he was 11 or 12 years old. So what has changed is mainly is that. And then, of course, so they needed some assistance, a medical, a physiotherapist, masseur, some help. They could go and train at the National Tennis Center.
Where is it?
It's in Tyrrhenia, not far from Pisa.
Is it new? Or?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt, und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.